Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis auf die ganz neue New Work und Agile Coach Ausbildung von Hello Agile. Da arbeiten wir jetzt schon sehr, sehr lange dran und endlich ist das Programm fertig und die Webseite ist live. Das ist ein Ausbildungsprogramm, in dem in 8 Monaten Laufzeit alle Methoden, Frameworks und Skills für die Arbeitswelt von heute und von morgen gelernt werden. Die Ausbildung ist modular, das heißt, man kann sie sich ganz individuell zusammenbauen. Da hat man dann die Auswahl zwischen OKR, Scrum, Lego Serious Play, Workshop Facilitation, Public Speaking, Coaching und New Leadership. Und da ist alles drin, das ist sehr, sehr schön aufbereitet auf helloagile.de, da müsst ihr euch das mal anschauen unter dem Reiter Agile. Könnt ihr das sehen und aktuell gibt es 20% Early Bird Rabatt, denn das Programm startet im Januar und endet mit einem IHK-Zertifikat zum New Work und Agile Coach. Bei Fragen könnt ihr auf mich zukommen unter david@helloagile.de oder einfach auf LinkedIn nach David Hilmer suchen und anschreiben. Ich freue mich drauf, jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. 2018 habe ich Hello Agile gegründet. Mit Ausbildungen, Beratung und Begleitung befähigen wir Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Zum Beispiel mit der Ausbildung zum New Work und Agile Coach, wie gerade im Einspieler gehört. New Work ist aber mehr und komplexer, als man denkt, und daher möchte ich es euch und mir in allen Dimensionen erschließen. Heute mache ich das mit Ramona Mainzer. Sie ist die Geschäftsführerin von Aumüller Aumatic, ein führendes Unternehmen im Bereich der Rauch- und Wärmeabzugssysteme, also so ein klassischer Hidden Champion, wie er im Buche steht, Millionenumsatz, irgendwo zwischen Augsburg und Ingolstadt und sehr erfolgreicher Markt. New Work hat sie sich auf die Fahne geschrieben in Verbindung mit den Werten und Stärken eines klassischen Familienunternehmens. Und wie das aussieht, das besprechen wir heute. Herzlich willkommen, liebe Ramona.
Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Ja, und schön, dass du da bist. Es freut mich auch sehr. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen in Person. Ich war bei euch in Tierhaupten und wir haben einen Lego Serious Play Workshop durchgeführt. Und danach oder währenddessen kam ich eigentlich schon auf die Idee, ja, eigentlich müssen wir da ein bisschen mehr draus machen, weil ich das irgendwie was ganz Besonderes finde bei so einem eher, ich sag mal, Industrie-Technologie-Unternehmen. Das Thema Lego Serious Play einzuführen, dann auch mit dir als Geschäftsführerin, was Besonderes ist, finde ich. Und deswegen jetzt dieses Gespräch. Freut mich sehr. Und ich habe auch gleich eine Frage dabei für dich, die vielleicht auch relativ groß ist. Aber du bist jetzt schon einige Jahre Geschäftsführerin von Aumüller. Wie ist es dazu gekommen?
Okay, wie viel Zeit haben wir? Wie ist es dazu gekommen? Also ja, ich bin Geschäftsführerin und Gesellschafterin der Aumüller Aumatic in Tierhaupten und so ähnlich wie du kannte ich Tierhaupten vorher gar nicht, aber ich kannte die Fensterautomation. Ich war davor bei einem etwas größeren Unternehmen als Leiter Produktmanagement und meine Aufgabe dort bestand darin, ein Produktportfolio, ein neues Produktportfolio aufzubauen für die Automatisierung von Fenstern. Und in dem anderen Bereich, bei dem anderen Unternehmen, hätte mich das durch diese ganzen Strukturen und durch die Größe sicher mehrere Jahre gekostet. Und ja, ich habe mich dann aber entschieden, einen anderen Weg zu gehen, nämlich ein Unternehmen zu suchen, das mir OEM-Produkte liefert, das also technisch super ausgereifte Produkte hat, aber vielleicht im Marketing und im Vertrieb noch nicht ganz so gut aufgestellt ist. Und so bin ich auf die Firma Aumüller gestoßen. Und ja, das war so der erste Kontakt zur Firma Aumüller. Und nach kürzester Zeit war es dann so, dass ich mit dem alten Unternehmen hier schon der größte Kunde war von Aumüller. Das dauerte 3 Monate und zack, waren wir wirklich der wichtigste Kunde für Aumüller. Und dann kam die Idee auf, vielleicht könnten wir Aumüller kaufen. Das hat sich dann aber, oder ist im Sande verlaufen, hat dann nicht funktioniert. Aber 2 Jahre später war es dann so, dass der Unternehmensgründer der Firma Aumüller, nämlich der Michael Aumüller, plötzlich verstorben ist und das Unternehmen keinen Nachfolger hatte. Und dann kam die Ehefrau von Michael Aumüller auf mich zu und fragte mich, ob ich nicht das Unternehmen übernehmen wollte. Ich war damals Anfang 30. Es war immer mein Traum, Unternehmerin zu werden. Ja. Und ja, ich gebe zu, es war nicht geplant mit Anfang 30. Ich dachte, oh, vielleicht irgendwann mal mit Mitte 40 schaffe ich das mal, mir diesen Traum zu erfüllen. Aber hat dann früher geklappt. Ich habe sofort meinen anderen Job gekündigt, hatte ein Jahr Kündigungsfrist Und kam dann ein Jahr später hier an und stand dann vor der großen Herausforderung, ein Unternehmen, das hier in wirtschaftliche Schieflage gekommen ist, vom Handwerksunternehmen zum Industrieunternehmen zu machen. Und das war meine erste große Aufgabe, lieber Aumüller.
Wow, okay, das ist eine Riesenaufgabe. Und aber das heißt, dass die Frau von dem verstorbenen Gründer und du, ihr kanntet euch schon, sonst, also die kommt ja nicht aus dem Blauen auf die Idee, dich anzunehmen.
Genau. Es kam eben durch die Funktion, die ich früher bei meinem alten Arbeitgeber hatte, kam der Kontakt zustande, nicht nur zur Firma Aumüller, sondern auch zur Familie Aumüller. Und durch diese Gespräche einer möglichen Übernahme kannte ich die Familie dann schon. Und die Familie hat sich im letzten Schritt dann dagegen entschieden, zu verkaufen an einen Konzern. Und aber man hat sich an mich erinnert als Person. Und dann kam eben das Angebot oder die Nachfrage, ob ich als Person nicht interessiert wäre am Unternehmen, um genau diese Entscheidung, die der Michael ja vor seinem Tod getroffen hat, also eben ein familiengeführtes Unternehmen zu bleiben, ein mittelständisches Unternehmen zu bleiben, ob ich das nicht jetzt weiter realisieren wollte. Und für mich war sofort klar, auf jeden Fall.
Und wie funktioniert es dann? Also wirst du dann oder bist du als Angestellte Geschäftsführerin reingekommen oder hast du dir dann Anteile oder das Unternehmen gekauft und einen Bankkredit aufgenommen oder wie ging das zustande?
Ja, das waren mehrere Schritte. Am Anfang waren da natürlich noch viele Fragen zu klären, gerade erbschaftssteuerlich und so weiter. Das heißt, am Anfang war ich angestellter Geschäftsführer. Mittlerweile, das ist jetzt schon 12 Jahre her oder 13 Jahre schon fast, bin ich geschäftsführender Gesellschafter. Das heißt, ich bin tatsächlich zur Bank. Ich bin mehrfach zur Bank und habe mit der Bank gesprochen, bis man mir dann einen Kredit gegeben hat, der es mir ermöglicht hat, diese Anteile zu kaufen. Also okay, muss dazu sagen, ich bin ein Einwandererkind, also ich war 4, als wir nach Deutschland gekommen sind. Meine Mama ist Krankenschwester, mein Papa war Hausmeister. Es war nicht so, dass wir wahnsinnig viel finanzielle Mittel hatten, die es jetzt mir ermöglicht hätten, sofort ein Unternehmen zu kaufen. Somit war ich auf die Bank angewiesen und ich sage heute noch, ich glaube, ich war so oft dort. Irgendwann wollten sie mich eigentlich loshaben und sagten, hier, nimm den Kredit, aber komme nicht mehr vorbei. Ja, und jetzt bin ich Unternehmer.
Krass, krass. Okay, also sozusagen ein raketenhafter Einstieg in dieses ganze Thema und wahrscheinlich auch mit sehr viel Wachstum und Herausforderungen verbunden. Und eine Herausforderung kann ich mir vorstellen, wenn du sozusagen auch als Frau in so ein sehr handwerklich wirklich geprägtes Unternehmen reinkommst, wie war denn da die Reaktion? Bist du mit offenen Armen empfangen worden?
Das Thema, ob ich jetzt eine Frau bin oder nicht, war gar kein Thema. In meinem Fall nicht, weil ich ja davor schon in der Metall- und Elektroindustrie tätig war, genau in diesem Bereich Fensterautomation. Also man kannte mich hier ja schon von der Kundenseite. Ich hatte ein ganz anderes Thema. Also ich hatte das Thema, dass dieses Unternehmen, das ich gerade übernommen hatte, wirtschaftlich einfach sehr schlecht dastand. Ja. Und meine erste Herausforderung darin bestand, dass das Unternehmen nicht in die Insolvenz zu führen, sondern in eine vernünftige Zukunft, in eine, wie du vorhin ja in dem Intro gesagt hast, eine glückliche, aber auch erfolgreiche Zukunft. Und das hat für mich bedeutet, im ersten Schritt, dass ich fast ein Drittel der Belegschaft entlassen musste und dann von dort überhaupt erst die Chance hatte, produktiv zu werden, erfolgreich zu werden und dann in diesen Change-Prozess zu kommen vom Handwerk zum Industrieunternehmen. Und das macht natürlich den Einstieg nicht ganz so schön. Wenn du von außen kommst und auf einmal sagst es. Also mein erster Schritt, tut mir furchtbar leid, ich habe das hier angeschaut und wir schaffen es so nicht. Ich muss ein Drittel von euch entlassen und dann aber an den verbleibenden 2/3 zu sagen, aber ich brauche euch, ohne euch bekomme ich das nicht hin. Bitte tut alles dafür und gebt alles. Das war eine wahnsinnig schwierige Zeit.
Ja, das glaube ich. Und vor allen Dingen hast du dann ja nicht nur die Herausforderung, das Unternehmen irgendwie wirtschaftlich nach vorne zu bringen, sondern auch sozusagen die Kultur irgendwie wieder aufzubauen. Weil ich kann mir vorstellen, ja, wenn ein Drittel geht, dann ist halt erstmal irgendwie, dann freut man sich nicht auf Montag, sondern fragt sich, wann kommt die nächste hier aus Botschaft. Ja. Und was würdest du sagen, also wie weit bist du auf dem Weg jetzt von dem Zeitpunkt, wo du eingestiegen bist? Und wie groß wart ihr damals, wie groß seid ihr jetzt?
Also wir sind heute ein ganz anderes Unternehmen, als wir es noch vor 12 Jahren waren. Also auch gerade das Thema, das du angesprochen hast, auch gerade kulturell. Als ich hier angefangen habe, waren wir ca. 170 Mitarbeiter, ein Drittel entlassen. Und wir waren damals von der Kultur, vom Denken her, wir waren das klassische Handwerksunternehmen, geführt von einer Person, die alle Entscheidungen getroffen hat. Heute sind wir ein industriell geprägtes Unternehmen mit, wir gehen jetzt Richtung 200 Mitarbeiter wieder, also wir haben wieder aufgebaut, mit einer sehr flachen Hierarchie, aber dennoch mit Führungskräften, die komplett ihre Bereiche, ihre Abteilungen alleine führen, Entscheidungen, alle operativen Entscheidungen selbstständig führen. Da bin ich komplett raus. Ich als Geschäftsführer bin strategisch tätig. Ich sehe mich als Motivator. Ich nenne mich immer CEO für Chief Education Officer, weil ich da rausgehe und mir überlege, was gibt's für neue Themen? Wo können wir besser werden? Wo müssen wir die Menschen weiterbilden? Also wir sind ein komplett anderes Unternehmen, als wir es damals waren. Und selbst produktseitig haben wir uns sehr, sehr stark entwickelt in den Jahren. Ganz am Anfang, früher waren das sehr viele mechanische Produkte, dann kam das ganze Thema Elektrotechnik dazu. Mittlerweile ist es noch viel, viel mehr Software, als es jemals war. Und in die Richtung geht es auch weiter. Daten, also Software und dann Daten. Also wir haben uns ja komplett entwickelt in diesen 12 Jahren.
Ja. Und was würdest du sagen, was war dein größter Impact? War das eher diese strategische Überlegung, wie können wir das Unternehmen irgendwie zukunftsfähiger machen? Oder war das dein Know-how, was du aus dem alten Unternehmen mitgenommen hast? Wie hast du den Impact geleistet?
Wenn ich zurückblicke auf die 12 Jahre, dann glaube ich, waren das unterschiedliche Phasen, in denen mein Anteil auch sehr unterschiedlich war. In den ersten 3 bis 4 Jahren ging es darum, das Unternehmen überhaupt überlebensfähig zu machen. Das heißt, es waren so die Klassiker, die jeder Unternehmer mitbringen muss. Erstmal operativ, also das Thema Kultur, das Thema Struktur. Dann ging es weiter, also Prozesse natürlich. Die zweite Phase war dann sehr stark geprägt vom Thema Zukunft, Innovation, Strategie, Digitalisierung. Und wenn ich mir jetzt die letzten 2, 3 Jahre anschaue, so diese Phase nach Corona, dann ist mein größter Impact sicher genau dieser, wo können wir es schaffen, methodisch besser zu werden? Wo können wir Digitalisierung noch viel besser einsetzen, um besser zu sein als der Wettbewerb? Also das waren wirklich 3 sehr unterschiedliche Zeitabschnitte in der Entwicklung des Unternehmens und auch in dem, was ich für das Unternehmen tun konnte.
Okay, und wenn du sagst, auch methodisch, heißt es dann irgendwie mit irgendwie, keine Ahnung, Kanban, Scrum, OKR, also in diese Richtung, dass ihr da wirklich methodische Strukturen einführt?
Genau, also es geht genau in die Richtung. Es fängt an bei, in einer Welt, die sich so schnell verändert und so schnell dreht, wo ständig neue Ansätze, Methoden gibt, die rauszufinden oder rauszufiltern, die für uns bei Aumüller auch wirklich nutzbar sind, um uns wirklich besser zu machen und nicht einfach was zu machen, weil es so cool klingt. Dann zu schauen, wo bekommen wir da draußen den besten, also wirklich den Experten zu diesem Thema her, uns diesen Experten ins Haus zu holen, dann mit ihm zusammen rauszufinden, wie können wir das Thema jetzt für Aumüller so aufarbeiten, dass es für uns nutzbar wird und dann intern die Mitarbeiter so auszubilden, dass sie es dann auch wirklich nutzen können im Alltag. Und das sind tatsächlich solche Themen wie zum Beispiel Lego Serious Play, dass wir mit euch ja dankenswerterweise lernen durften. Oder auch so Sachen wie Design Sprints. Also wenn ich mir anschaue, wir arbeiten mittlerweile in der Vorentwicklung mit Design Sprints. Wir haben früher zum Teil 1,5, 2 Jahre gebraucht für eine Vorentwicklung, weil wir immer wieder ins Stocken gekommen sind. Und braucht das der Kunde wirklich? Mittlerweile brauchen wir genau 1 Woche. Also holen uns die Kunden ins Haus, wir holen uns alle Beteiligten ins Haus, bis wir haben einen Prototypen und entscheiden dann am Ende der Woche, ist es genau das, was der Kunde haben will? Er nickt das ab, wir nicken das intern ab und sagen, und jetzt geht's in die Entwicklung. Und solche Themen machen einen mittlerweile besser als der Wettbewerb, als die Marktbegleiter. Und und das ist der Punkt, an dem wir im Moment sehr, sehr viel investieren.
Stark. Und was würdest du sagen, was ist das Beste an deinem Job?
Das Beste an meinem Job ist es, ich darf auf der einen Seite Dinge kreieren. Also ich bin so stolz drauf auf diese Produkte, die am Ende des Tages rauskommen, wo Aumüller draufsteht und diese Produkte retten im Best- oder Worst-Case-Leben, weil wir wirklich dafür sorgen, dass im Brandfall Rauch aus Gebäuden abgeleitet wird und dadurch können sich Menschen im Brandfall selbst retten. Und im normalen, also im Alltagsfall, sorgen wir für dieses, für frische Luft in Gebäuden und damit befriedigen wir einfach ja, ein Grundbedürfnis aller Menschen, das ist das eine. Und das andere ist, ich darf unheimlich viel lernen, dadurch, dass ich ja rausgehe und mich umschaue, was für Themen, für Methoden es da neu gibt. Ich lerne die immer zuerst und ich lerne unheimlich gerne. Und am Ende des Tages ist es dann noch die Augmüller-Familie, die dahinter steht. Und ich sage Augmüller-Familie, dann meine ich wirklich mein Führungsteam, meine Mitarbeiter hier. Wir haben so viel durchgestanden, noch gerade in diesen ersten Jahren, dass wir wirklich zu einer Familie geworden sind. Diese Kombination aus einem Produkt, das Leben rettet, aus ich darf ständig weiterlernen und cooles Team, Menschen drumherum, ist einfach eine tolle Sache.
Ich finde das, was du gesagt hast, toll, denn also wenn wir irgendwie Trainings geben, Ausbildung geben und über das Thema Vision sprechen, ne, dann wollen wir genau dieses Bild vermitteln, weil im Grunde, also man könnte sagen, ja, wir sind ein Hersteller von Rauchabzugs- und Luftabzugssystemen für Fenster. Man kann aber auch sagen, wir retten Leben. Und wenn man es eben schafft, dass jeder aus dem Unternehmen weiß, okay, es geht hier darum, Leben zu retten und nicht irgendwie ein Fenster und da irgendwie eine Automatik da reinzubauen, dann ist dahinter ein Purpose und der ist viel, viel stärker natürlich und bringt die Leute viel eher dazu, alles zu geben, als wenn es eben nur diese technische Grundlage ist. Also von daher finde ich das ein wahnsinnig tolles Beispiel dafür, was man alles mit so einem Bild, was man erzeugt, mit einer Vision alles schaffen kann. Habt ihr denn eine Vision, wo das auch irgendwie drin ist oder so ein Leitbild?
Ja, genau das. Also auch da, das ist natürlich unser Vision, unser Mission Statement, unsere Leitsätze, das sind Themen, die wir immer wieder aktualisieren. Also war auch eines der ersten Themen, das ich angegangen bin hier bei Augmüller vor 12 Jahren. Wenn man sich das Leitbild von damals und von heute anschaut, dann sind da natürlich viele Punkte noch gleich, viele sind ähnlich, aber es hat sich auch weiterentwickelt. Und gerade Anfang des Jahres haben wir genau das auch wieder gemacht, da haben wir auch Lego Serious Play für benutzt, dass wir genau das nochmal immer wieder schärfen und auf den Punkt bringen, zu sagen, wir sorgen für frische, lebensnotwendige Atemluft in Bäumen, selbst im Brandfall. Und das ist genau das, was du sagst. Also ich muss ja heute mir auch überlegen, warum soll ich da aufstehen und 8 Stunden meines Tages, also immer ein Drittel meines Tages unter der Woche investieren? Naja, ich kann damit Menschenleben retten. Das ist schon eine coole Sache. Bei uns kommt dann noch dazu, dass ich auch sagen kann, naja, und das machen wir jetzt auf eine Art und Weise, die energetisch auch noch sinnvoll ist und nachhaltig ist, indem wir Dinge verwenden, die schon da sind. Wie zum Beispiel ein Fenster, du hast in jedem Gebäude ein Fenster. Das automatisieren wir und nutzen jetzt dieses natürliche Prinzip, dass die Natur ja sowieso vorgibt, dass warme Luft nach oben geht. Und das nutzen wir, um den Rauch abzuleiten. Und das ist in Summe schon ziemlich cool. Also Menschenleben retten und gleichzeitig noch den Planeten. Mhm. Also ich glaube, es gibt wenige, die sich damit nicht identifizieren wollen und sagen, nee, finde ich blöd, ich will was, ja,
absolut,
absolut. Was anderes.
Ja, wir haben einen Kunde, das ist ein großer Blitzerhersteller. Und da geht die Vision in Richtung eine Welt ohne Verkehrstote. Naja, es wird natürlich was völlig anderes, so ein Bild zu haben, als irgendwie, ja, wir bauen Blitzer und jeder ärgert sich, der dran vorbeifährt und geblitzt wird. Aber ich fand einen anderen Aspekt, den du gesagt hast, auch noch super interessant, dass du als eine der ersten Sachen erstmal ins Leitbild rangegangen bist, ne, wo viele, ich sag mal so klassische Führungskräfte sagen würden, ja, jetzt werden irgendwie Mitarbeiter entlassen, jetzt führen wir Strukturen ein, Hierarchie, heiern irgendwie Leute, aber bei etwas viel Größerem anzusetzen, nämlich wir schreiben jetzt erstmal, für was wir eigentlich stehen, was unsere Vision ist, was unsere Werte sind, was dann einen viel höheren Impact auf eine lange Sicht hat, als irgendwie sich eine Excel-Liste vorzunehmen und irgendwelche Zahlen darum zu jonglieren. Und das ist, glaube ich, schwer zu erklären, Leuten, die das eben nicht so machen, diesen Wert davon erkenntlich zu machen.
Ich glaube, dass das eine oder ohne das andere nicht funktioniert. Mhm. Und deswegen, auch wenn du dir unsere Unternehmenswerte anschaust, dann steht da Menschlichkeit und Erfolgsorientierung auf einer Ebene. Weil es für mich immer, es ist wie eine Waage. Also es muss so eine Balance da sein. Natürlich kannst du nicht nur sagen, boah, Menschlichkeit und es geht nur darum, dass wir uns alle wohlfühlen, dass alles super ist. Wenn am Ende des Tages nichts dabei rauskommt, kannst du es nicht mehr bezahlen und dann kannst du es dir nicht leisten, in coole Themen zu investieren. Wenn du aber nur auf Erfolgsorientierung gehst, hast du irgendwann keine Leute mehr, die motiviert sind und die genau dafür sorgen, dass du besser bist als der Markt da draußen, die bereit sind, mehr zu geben. Und deswegen für mich im Kopf, und das ist auch das, was ich mittlerweile 45, in so 25 Jahren Berufsleben eigentlich so mitnehmen ist, dass ich sage, ganz oft ist es diese Balance. Und dann investierst du wieder auf der einen Seite und irgendwann merkst du, okay, es ist mit gerade überall, jetzt muss ich wieder darauf schauen. Und gerade diese erste Phase, ohne die Prozesse und ohne darauf zu achten, dass wir auch produktiv werden, dass wir am Ende des Tages Geld verdienen, hätten wir nicht überleben können. Aber was bringt es mir, wenn das alles super ist und ich unterwegs alle meine Mitarbeiter verliere und mich dann wieder einen Auftrag nicht ausführen kann? Also auch da ging es darum zu sagen, diese Balance langfristig halten, und damit auch langfristig erfolgreich, überlebensfähig, aber halt auch menschlich. Und ich fand der Einstieg so gut. Glücklich, aber erfolgreich. Diese Kombination ist so wichtig.
Ja, exakt. Ne? Ich hatte gerade letztens das Thema mit irgendwem. Ne, man kann natürlich ein Unternehmen führen und kann sagen, okay, wir setzen alles auf möglichst Prozesse, Strukturen, die sehr, sehr effizient sind, aber dann hast du vielleicht Mitarbeiter, die nicht glücklich sind, die ständig kündigen und hast in der HR eine super große Kostenstelle, weil man misst Onboarding, Offboarding, Bewerbungsprozesse oder man macht es halt so, dass man in die Mitarbeitenden investiert, was dann halt natürlich auch teurer ist, aber wenn man glückliche Mitarbeitenden hat, dann hat man eine stärkere Kultur und braucht nicht mit einer hohen Fluktuation zu kämpfen. Also
oder du machst beides. Und das ist eben mein Ansatz, dass ich sage, ey, natürlich, ich will so gute und glückliche Mitarbeiter, dass sie von selbst diese Prozesse so optimieren, dass sie sagen, boah, wie cool ist das denn? Wir sind noch besser, werden immer besser. Und in dieser Kombination, glaube ich, steckt der wirkliche Erfolgsgedanke. Also zu sagen, Absolut. Wir werden immer besser. Wir haben aber natürlich Werte und das miteinander stimmt und die Leute kommen gerne her und schon ziehst du die Richtigen an und die reden dann mit anderen drüber, die auch gut sind und du wirst immer besser.
Klar, absolut. Ne? Ich meine aber auch sowas wie, ne, also du kannst ja auch sagen, jetzt werden Überstunden nur noch so und so honoriert und weniger Pause oder was auch immer, ne, was dann dazu führt, dass einfach man zwar mehr aus der Zeit rausholt, aber die ja nicht unbedingt effektiver wird. Ich würde mal gerne weiter auf Aumüller zu sprechen kommen. Ich habe nämlich auf der Website einen sehr schönen Satz gelesen. Führe mit allen Stärken eines Familienunternehmens und den Freiheiten von New Work. Und das würde ich gern kurz auseinandernehmen. Weil was sind denn für dich die Stärken von einem Familienunternehmen?
Also für mich bedeutet Familienunternehmen immer Werte, Nahbarkeit und Zukunftsorientierung. Ich glaube, die Stärke von Familienunternehmen ist wirklich, dass man nicht nur heute schnell optimieren will, um das Maximum heute rauszuholen, sondern dass man immer auch die nächsten Generationen im Blick hat. Und dass das Menschliche wichtig ist, dass es natürlich überschaubar ist, dass man versucht, also mir geht es zumindest so, dass man seine Mitarbeiter kennt, dass man optimalerweise auch die Familien dahinter kennt und dass man diese persönliche Beziehung darstellt, lebt und dass Mitarbeiter das spüren. Das ist für mich das Thema Familienunternehmen.
Und das hat man auch gemerkt. Also ich glaube, ich kam selten in ein Lego Serious Play Training, wo am Anfang eine so lustige, lockere Stimmung geherrscht hat. Und ich weiß noch, ne, wir wollten, glaube ich, um 39 anfangen und dann hast du irgendwie mit den Worten eröffnet, so, drüben sind Brezeln und Obst aufgebaut, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal frühstücken. So. Und dann war erstmal frühstücken. Ne? Und das finde ich, hat so eine Wärme, so eine Herzlichkeit von einem Unternehmen, was auch anders laufen könnte. Ne? Weil, wie gesagt, also ne, ihr kommt aus dem Handwerk und da kann es auch mal ein bisschen straffer zugehen, aber also ich glaube, das ist so das perfekte Bild, was man von einem Familienunternehmen in deinem Sinne haben könnte, dass dann erstmal, so, bevor es jetzt losgeht, lass uns da erstmal ein bisschen mal reden. Wie war das Wochenende? Wie geht's denn da? Ne? Da war ja auch öfter sowas Fragen, wie geht's deinem Partner, deiner Partnerin und wollen wir da und da essen gehen? Ne? Also das geht ja weit über die Grenzen von Arbeit hinaus. Aber genau das muss es ja eben auch sein, dass die Leute da gerne hingehen. Ne?
Ja, und wobei, interessanterweise, was ich die letzten Jahre gelernt habe, nicht alle. Es gibt auch potenzielle Mitarbeiter oder Menschen da draußen, die sagen, boah, das will ich gar nicht. Ich mag Anonymität. Und deswegen ist es aber so wichtig, dass man sich hundertprozentig sicher ist, wie will man sein und wie ist man. Weil in dem Moment, wo du das aussprichst und auch aussprechen kannst, weil du so eine Klarheit darüber hast, kannst du es auch in eine Stellenausschreibung mit reinbringen. Du kannst es gleich beim Bewerbungsgespräch auch offen aussprechen und sagen, schaut mal, so sind wir und Bewerber merken das ja auch. Und na klar gibt es dann Bewerber, die sagen, boah, das ist mir ein bisschen zu viel. Also wie ihr miteinander umgeht und diese Witze und man zieht sich ja auch mal gegenseitig auf, das gehört bei uns halt einfach dazu. Ja. Und dann hat aber auch der Bewerber oder das Gegenüber einfach auch die Chance zu sagen, hey, das ist mir zu viel, aber dann steigt er ganz früh aus. Mhm. Und dann habe ich ihn nicht erst 3 Monate hier und dann merkt man auf beiden Seiten, oh, es passt vielleicht doch nicht und das will man nicht. Und dann ist man an dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, ja, und dann ist wieder HR damit beschäftigt, die Stellen wieder auszuschreiben und sich wieder Leute anzuschauen.
Ja, exakt, exakt.
Passen wir zu allen? Nein. Aber das Ziel muss es sein, dass wir genau die finden, die gut zu uns passen.
Ja, exakt. Und der andere Teil, New Work, ne, kommen wir dazu. Was erstmal vielleicht die Frage, was ist für dich New Work? Da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Bilder oder Definitionen und überall ist es so ein bisschen anders. Was ist für dich New Work?
Da gehört so viel dazu. Und da meine ich jetzt nicht nur New Work Place, also wie sieht es hier bei uns im Büro aus, oder da gehört viel, viel mehr dazu. Da gehören Zeitmodelle dazu, da gehören Incentives dazu, da gehört aber auch Kultur dazu. Da gehört einfach für mich, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, mir geht es vor allem um das Thema Individualisierung, wenn ich über New Work nachdenke. Mir geht es darum, herauszufinden, wie mein Teammitglied, mein Mitarbeiter optimal arbeiten kann. Also wie kann ich ihm seinen Arbeitsplatz, seine Arbeitszeit und alles drumherum so gestalten, dass er seine Arbeitsleistung optimal einbinden kann. Und klar gehört da dazu, dass man sagt, okay, flexible Arbeitszeiten, die sich auch mal ändern können, weil sich Lebensumstände ändern, da gehören flexible Angebote hier vor Ort, was die Bürogestaltung und so weiter angeht. Da gehören aber auch, wie gesagt, Incentives dazu. Dem einen ist es wichtig, dass er vielleicht eine Unterstützung bekommt bei seinen Tankkosten. Der Nächste möchte lieber das, keine Ahnung. Also wir haben mittlerweile so viele verschiedene Varianten. Aber ich glaube, es geht vor allem darum, wirklich zuzuhören und zu sagen, erzähl doch mal, was ist dir wichtig? Mhm. Und dann die individuelle Lösung zu finden. Also nicht wie früher, das Unternehmen sagt, so sieht es bei uns aus, zack, und jetzt passt dich an, sondern dass man eben diesen Schritt geht und sagt, erzähl mal, was wäre dir wichtig, was kann ich machen, damit es für dich passt, ganz, ganz individuell.
Das heißt also, die Rahmenbedingungen für jeden Einzelnen im Idealfall schaffen, dass er oder sie einen Job hat, der zu 100% zu ihm oder ihr passt.
Ja, 100% zu ihm passt oder zu ihr passt, aber auch dieses Thema, die Verantwortung dabei nicht zu vergessen. Also auch da ist es für mich wieder das Ausbalancierte. Ich sage zu meinen Teams, zu meinen Abteilungen, ihr könnt arbeiten, wann und wie ihr wollt. Also es muss natürlich das Arbeitszeitgesetz ergeben, das ist ein anderes Thema. Aber ihr stimmt euch untereinander ab. Der Kunde muss zufrieden sein und muss glücklich sein. Wenn ihr das erreicht, have fun. Also aber der Schritt auch da wieder, der darf nicht fehlen. Also es darf keine reine Tür. Ich komme und gehe, wann ich will. Ob der Kunde da jetzt vernünftig bedient wird, ist mir egal. Nein, das muss passen und dann ist für mich in Ordnung.
Ja, also da gehe ich mit. Und vor allen Dingen habe ich die These, dass jeder Mensch oder ich sag mal 95% der Menschen es schätzen, Verantwortung zu haben und eben nicht zur Arbeit zu kommen und jemand sagt einem, was zu tun ist, wie das zu tun ist und dann gehe ich wieder nach Hause, sondern dass man einfach gerne in irgendeiner Art und Weise selber Dinge entscheiden kann, Verantwortung hat. Natürlich gibt es auch die Leute, die das nicht wollen, aber ich glaube, dass die meisten Menschen das schätzen.
Ich glaube auch. Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, von was für Jobs wir reden. Jetzt sprichst du hier mit jemandem aus einem Industrieunternehmen. Wir haben unsere Verwaltung, wir haben den Vertrieb, wir haben aber auch unsere Fertigung.
Ja.
Und auch da musste ich lernen in den letzten Jahren, dass nicht alle denken wie ich. Und dass nicht alle die gleichen Bedürfnisse haben wie ich. Ich habe durchaus Mitarbeiter, sowohl hier in der Verwaltung als auch in der Fertigung, die sagen, ich hätte gerne ganz klare Rahmenbedingungen, an denen ich mich orientieren kann. Diese Orientierung ist mir wichtig. Ich hätte gerne einen geregelten Ablauf. Und wenn ich das habe, dann reicht mir das. Ich möchte gar keine Verantwortung in Richtung, ich übernehme Entscheidungen und so weiter. Ach, das war für mich am Anfang überhaupt nicht denkbar, weil ich natürlich in meiner Welt, ja natürlich, die sind alle wie du, aber die wollen das alle. Und dann kannst du Menschen aber auch verschrecken. Und das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass Menschen da anders sind, aber auch denen musst du zuhören. Und so lange zuhören, bis du verstanden hast, okay, der will das gar nicht. Der will das und das und dem musst du eben diesen Rahmen geben. Auch wieder in Ordnung.
Sind wir wieder bei einem klassischen Thema Kommunikation, Zuhören, wo wir alle wissen, wie wichtig das ist, aber viele sich schwer tun, ich auch, das immer so zu befolgen, wie man das eben sollte, ne? Auf eurer Website, wenn man da drauf kommt, ist das allererste, was man sieht, ein Preis, den ihr gewonnen habt, dafür, dass ihr ein innovatives Unternehmen seid. Warum ist da kein Produkt als allererstes, was man so auf so einer Website erwarten würde?
Warum ist das kein Produkt? Weil das ein Punkt ist, auf den wir im Moment super stolz sind. Mhm. Innovation im Mittelstand ist vor allem eines, harte Arbeit. Wir haben den Preis jetzt das 8. Mal in Folge gewonnen. Also das 8. Wow. Mal in Folge waren wir einer von diesen Top 100 Innovatoren. Zum ersten Mal ist es uns aber gelungen, dass wir den ersten Preis belegt haben. Wow. Und wie haben wir das gemacht? Indem wir jedes Jahr, du bekommst so eine Innovationsbilanz, da kannst du rauslesen, wo du gut bist, wo du noch Entwicklungsbedarf hast. Und wir haben diese Innovationsbilanz jedes Jahr aufmerksam gelesen, und dann eben auch umgesetzt und haben wurden immer ein kleines bisschen besser. Und durch dieses harte Arbeiten und immer ein bisschen besser werden, haben wir es jetzt geschafft, dass wir die Nummer eins sind. Und das macht uns so unheimlich stolz, dass wir gesagt haben, das gehört auf jeden Fall ganz nach vorne. Wir sind Top-Innovator. Und ja, das ist im Prinzip ist das Ergebnis dieser ersten 12 Jahre.
Harte Arbeit. Wow, okay, ja, klar, dann verstehe ich das absolut, weil also ich hatte mir gedacht, das ist in erster Linie, um sozusagen eure Arbeitgebermarke so darzustellen, dass ihr möglichst viele hochwertige Bewerbungen bekommt, weil ich kann mir vorstellen, ne, das ist natürlich in Tierhaupten jetzt nicht unendlich viele Ingenieure gibt, die irgendwie auf dem Markt sind. Das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder?
Ach ja, also ja, den Fachkräfte- oder den Arbeitskräftemangel gibt es. Und den will ich auch gar nicht wegdiskutieren. Aber ich glaube, es liegt an jedem Unternehmen selbst, etwas zu tun oder sich möglichst gut aufzustellen, um dem entgegenzuwirken. Und ja, Tierhaupten ist klein und drumherum gibt es noch ein paar andere kleine Orte. Und es gibt hier nicht unendlich viele Ingenieure. Aber ich brauche nicht nur Ingenieure. Ich brauche eben auch die normalen Mitarbeiter aus der Fertigung. Und wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel investiert in unser lokales Recruiting, also wirklich so 20 Kilometer um Tierhaupten rum, und haben versucht, aus einer vermeintlichen Schwäche, nämlich, oh, ihr seid ja auf dem Land, eine Stärke zu machen. Weil ich immer sage, klar kannst du nach München fahren, 1,5 Stunden, jeden Tag hin und zurück, und kannst dabei ganz viel Benzin verbrauchen und deine Zeit also 3 Stunden am Tag im Auto sitzen. Oder du steigst aufs Fahrrad und kommst zu uns. Da bist du in 5 Minuten. Und wir sind auch super innovativ, wie du ja sehen kannst. Ne? Das, was du auch gerade angesprochen hast. Und wir sind auch noch nett. Und es macht Spaß, bei uns zu arbeiten. Und du kannst auch noch die Welt retten. Ist es für uns schwer, alle Positionen zu besetzen? Ich glaube, es ist genauso schwer wie für alle anderen Unternehmen. Aber wir haben so viel investiert, dass es uns doch schon wieder leichter fällt. Und wir bekommen unheimlich viele tolle Bewerbungen von Menschen, die sagen, wir würden gern bei euch arbeiten. Und wir bekommen bisher noch alle Stellen gut besetzt.
Ja, ich meine, ihr habt ja auch einfach eine sehr gute Außenwirkung, ne? Also durch dich als sehr charismatische und auch öffentlichkeitswirksame Geschäftsführerin, ne? Und auch eben durch sowas wie auf der Webseite halt einfach zeigen, was ihr erreicht habt, nämlich irgendwie Platz 1 als innovatives Unternehmen. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zu dir. Du bist ja nicht nur Geschäftsführerin, du bist, wie gesagt, irgendwie in der Öffentlichkeit aktiv, unter anderem Vorsitzende des Hochschulrates in Augsburg, Aufsichtsratsvorsitzende der Internationalen Schulen Augsburg und begleitest, glaube ich, noch ein paar andere Ehrenämter. Wie? Wie geht das?
Ja, ich finde, also Ehrenamt ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, weil ich gerne was zurückgeben möchte. Also ich kam mit 4 Jahren in dieses wunderbare Land und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass wir hier ein ganz tolles Land haben. Und wer das anders sieht, sollte einfach mal immer mal wieder ins Ausland gehen und dann wieder zurückschauen, wie gut es uns hier eigentlich geht. Und ich bin so ein Grundoptimist und ich sage halt, ich möchte gern was zurückgeben. Und es gibt 2 Themenfelder, in denen ich das Gefühl habe, da kann ich wirklich was zurückgeben. Und das ist für mich einmal das Thema Wirtschaft, Mittelstand. Und deswegen mache ich sehr viel bei den Wirtschaftsfördervereinen hier in der Region, aber auch bei der IHK. Und auf der anderen Seite ist es das Thema Bildung, weil Bildung für mich den Unterschied gemacht hat. Also die 4-jährige Ramona, die hier nach Deutschland kam, hätte das, was sie sich heute erarbeitet hat, sich nicht erarbeiten können ohne eine vernünftige Bildung. Und ja, und deswegen eben mein Engagement für die Themenbildung. Und wie mache ich das? Indem ich klar priorisiere. Also ich kann zu so vielen Dingen Ja sagen, weil ich zu noch mehr Dingen einfach Nein sage. Mhm. Und für mich hat meine Familie und meine Freunde haben einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das ist das Unternehmen, das sind meine Ehrenämter. Mhm. Und all das jongliere ich, indem ich einfach sage, was ist mein, wir haben vorhin über Leitbilder gesprochen. Ich habe ein persönliches Leitbild, wir haben ein Leitbild in der Familie, dann was hier im Unternehmen und schon macht es unheimlich leicht zu entscheiden, sage ich Ja zu einem Thema oder nicht, weil ich immer wieder sage, bringt es mich meinem Ziel, meinem Leitbild eigentlich weiter, näher, Ja oder Nein, dann kann ich eine Entscheidung treffen.
Also am Ende, weil tatsächlich habe ich mir auch noch eine Frage aufgeschrieben, ob du dich dann überhaupt auf deine Haupttätigkeit fokussieren kannst, aber das bestätigst du, indem du halt sagst, deine Leitbilder zwingen dich zum Fokussieren und du weißt ganz klar, das Ja, das Nein. Und obwohl es für Außenstehende sehr, sehr viel klingt, ist es halt eine sehr stark priorisierte und fokussierte Sache.
Ja.
Leuchtet mir ein. was würdest du sagen, jetzt nochmal vielleicht ein bisschen von oben betrachtet, was sind die größten Herausforderungen, vor denen ihr so ganz allgemein als Unternehmen steht? Denn man hört es überall, die Welt entwickelt sich zum Schlechten, überall Krise und Schwierigkeiten. Was würdest du sagen, was sind eure Herausforderungen?
Was sind unsere Herausforderungen? Das ist zum einen dieses Thema Internationalität. Du hast gerade angesprochen, das Thema Krise. Also wir sind nah an der Bauwirtschaft, wir machen Gebäudeautomation. Würde ich mich nur auf Deutschland konzentrieren, würde es mir deutlich schlechter gehen. Also muss ich schauen, wo sind mögliche Wachstumsfelder? Und das ist für mich zum einen eben das Thema internationales Wachstum. Es gibt da draußen noch viele andere Länder, die wir auch mit unseren Produkten oder von unseren Produkten begeistern wollen. Stand heute sind unsere Produkte in 72 Ländern dieser Welt verbaut. Wow. Und es wächst. Also diese Anzahl wird immer größer. Das ist das eine. Das andere ist das Thema auch da das ganze Thema Datendigitalisierung, dass wir da dranbleiben mit unseren Produkten. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, als Michael Aumann das Unternehmen gegründet hat, gab es vor allem noch mechanische Lösungen, pneumatische Lösungen. Irgendwann kamen die elektromotorischen Antriebe dazu. Mittlerweile geht es um Software. Und jetzt kommt der nächste Schritt, es geht um Daten. Also es geht um dieses Thema bei uns, zum Beispiel das Thema Predictive Maintenance, dass wir die Daten, die in unseren Antrieben zur Verfügung stehen, richtig aufarbeiten und damit Zukunftsprobleme zu lösen, dass also Monteure nur noch einmal an ein Gebäude reinfahren und nicht dreimal hin und her fahren und ratlos vor so einem Antrieb stehen. Das ist sicher das zweite Thema. Und natürlich, und das hatte ich vorhin angesprochen, das Thema Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel. Wir müssen stark daran arbeiten, dass diese Präsenz weiterhin da ist, dass wir auch morgen noch interessant sind für die vielen tollen Menschen, die da draußen unterwegs sind, dass die sich eben für Augelau entscheiden, nicht für irgendeinen großen Konzern.
Du hast es gerade eben schon angesprochen mit dem Thema Daten. Ist das Thema KI ein großes für euch?
Absolut. Das Thema KI ist ein großes für uns. Zum einen natürlich für uns intern. Also wie optimieren wir uns weiter? Wo können wir KI benutzen, um unsere Prozesse zu optimieren? In der Fertigung, auch hier in der Verwaltung. Aber auch wirklich als eigenes Thema, als eigenes Produktfeld. Und da ist eben das Thema Predictive Maintenance eine KI, die Daten auswertet, die wir in den Antrieben haben, um daraus eben einen Vorschlag zu machen für unsere Service-Monteure, wann man an ein Fenster ranfährt, was für ein Ersatzteil man mitnimmt oder das Ersatzteil optimalerweise direkt da einbucht und mitschickt. Also KI ist auf vielen Ebenen für uns interessant.
Wie blickst du generell in die Zukunft? Jetzt auch auf so einer höheren Ebene. Ich meine, du als Optimistin, freue ich eigentlich gar nicht fragen.
Aber grundsätzlich. Ich freue mich total. Also ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten 10 bis 12 Jahre. Das ist auch so der Horizont, den wir planen bei Aumann, an den wir denken. Ich hatte es vorhin gesagt, wir haben jetzt gerade Anfang des Jahres unser Leitbild und unsere Vision, Mission nochmal gestrafft, geschärft und kümmern uns jetzt um die Strategie der nächsten Jahre. Da ist sehr viel Internationalität drin. Da ist sehr viel Daten, ein neues Geschäftsfeld mit drin. Und ich freue mich unheimlich drauf, weil ich weiß, dass ich ein richtig, richtig gutes Team habe, mit dem ich das angehen kann. Und das in der Kombi macht unheimlich Spaß auf Zukunft.
Stark, stark. Also man merkt, dass dieser Wunsch von dir, irgendwann mal Unternehmerin zu werden, auf jeden Fall einer ist, der da auch an der richtigen Stelle ist, dass du irgendwie mit Leib und Seele dabei bist und richtig Bock drauf hast. Ich habe noch eine etwas philosophische letzte Frage. Wie müsste aus deiner Sicht eine Welt aussehen, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Menschlich, fair, gut strukturieren. Ich bin immer noch ein Prozesstyp. Ja, und einfach dieses Thema, ja, fair miteinander umgehen, divers. Ja, es wäre einfach schön, wenn wir es schaffen, die Stärken unserer, also ich sag mal immer von Europa, der westlichen Welt und also Struktur und dranbleiben, Prozess mit etwas zu verbinden, was ich vor allem in Asien kennengelernt habe, nämlich genau diesem Thema offen sein, Innovationen, kommunizieren, aufeinander zugehen, miteinander arbeiten. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir das miteinander verbinden, dann wären wir ein ganzes Stück weiter.
Und kann es eine Welt geben, in der jeder ganz zur Arbeit geht?
Ich bin da fest von überzeugt. Also ich kann ja nur von mir sprechen. Ich liebe meinen Job und ich stehe jeden Morgen gerne auf und gehe zur Arbeit. Und ich würde es ehrlich gesagt auch jedem wünschen, weil wir verbringen natürlich viel Zeit bei der Arbeit. Also sollte es auch ein bisschen Spaß machen.
Sehr schön. Tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank, liebe Ramona. Ich kann euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz fest ans Herz legen. Folgt Ramona Mainzer auf LinkedIn. Also die Beiträge, die du teilst, sind immer sehr schön, sehr lesenswert. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder, dann wieder mit einem spannenden Thema und einem spannenden Gast. Und ich sage vielen lieben Dank, Ramona, für deine Zeit und liebe Grüße nach dir Haupten. Ciao, ciao.
Vielen, vielen Dank. Ciao. We'll be right back.